Wir haben schon ein kostbares Wort wiederum gehört. Und ich glaube, jedes Wort, das wir lesen oder mitlesen, es hat uns immer etwas zu sagen. Und wir können uns daran erinnern oder daran zurückdenken, wie es den Männern Gottes wohl allen ergangen ist in den früheren Tagen. Und bis in unsere Zeit hinein hat sich noch vieles nicht geändert. Und wir haben hier mitgelesen aus Vers 18 aus Römer 8. Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und damit sehen wir und nehmen wir wahr, dass auch Paulus durch manche Leiden hindurchgehen musste. Und vielleicht nicht nur er, sondern auch diejenigen, welche die Botschaft annahmen in seinen Tagen. Dass es ihnen vielleicht gleichermaßen ergangen ist, wie auch unseren Herrn Jesus Christus. Es musste so kommen, und es heißt ja hier, wenn wir Vers 17 lesen, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir nämlich mit ihm leiden, um einst auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Also ihr Lieben, wir leiden nicht alleine, sondern wir leiden mit ihm mit, wenn wir seine Kinder geworden sind. Und dann ist das andere das, dass wir auch an der Herrlichkeit teilhaben werden. Und darum braucht es uns auch nicht zu befremden, wenn so manches auf uns zukommt, wenn uns manches zustößt. Es braucht uns nicht zu befremden, sondern wir wissen, alle diejenigen, die vor uns schon waren, ob groß oder klein, aber jeder, der in der Tat Glauben hatte und sich für den Herrn entschieden hat, musste einen gewissen Leidensweg gehen. Und ich dachte so bei mir, es wird auch uns nicht erspart bleiben. Es wird uns nicht erspart bleiben. Vielleicht einen so, den anderen anders. Aber dennoch wollen wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott richten und nicht matt werden im Laufe, sondern standhaft ausharren, so wie er es oder sein Wort ist und sagt. Dann wurde mir groß, als Bruder Frank gestern Abend über das kostbare Wort sprach und wie der Ausspruch kam, durch den er auch die Weltzeiten geschaffen hat. Ja, mir kam dann gleich Hebräer im Sinn, nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf mancherlei und auf vielerlei Weise zu den Völkern oder Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt, durch den er auch die Weltzeiten zum Weltzeiten geschaffen hat. Dieser ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und die Ausprägung seines Wesens und trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, zu Rechten der Erhabenheit in den Himmelshöhen gesetzt und ist dadurch umso größer geworden als die Engel, die wie der Name, den er als Erbteil erhalten hat, den ihrigen überragt. In der Tat, wir können sagen, in diesem Namen alleine ist die Erlösung, in diesem Namen ist uns das Heil gegeben, und er hat die Macht, im Himmel und auf Erden, und er trägt alles durch sein Allmachtswort. Und es muss sich alles erfüllen, wie sein heiliger Mund es geredet hat, und alles, was von ihm gesagt worden ist, musste sich erfüllen in den Tagen, als er auf Erden war, und bis in unsere Zeit hinein. Denn wenn geschrieben stand, vielleicht im Psalm 2, Vers 7, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, dann wissen wir, das ist geschehen. Es hat sich erfüllt, denn der Mund Gottes hat es geredet. Und es mögen noch viele andere Dinge da sein. Und ein anderes Mal, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. 2. Samuel 7, 14. Es sind so viele Bibelstellen, sie haben sich erfüllt. Und liebe Brüder und Schwestern, alles muss sich erfüllen, auch in unseren Tagen. Und ich möchte sagen, auch wir warten und wir harren aus, weil wir wissen, was noch aussteht. Die Entrückung steht noch aus, aber wenn sie schon gewesen wäre, brauchten wir nicht darauf zu warten. Aber wir warten darauf. Wir warten sehnsuchtsvoll darauf. Ja, wir warten sehnsuchtsvoll. Und die ganze Schöpfung, haben wir es gehört, wurde gelesen in Römer 8, wartet auf diese Erlösung. Brüder und Schwestern, wenn es schon gewesen wäre, hätten wir keine Hoffnung mehr, brauchten wir nicht mehr zu warten. Aber wir warten darauf. Und es kommt der Augenblick. Es kommt die Stunde. Nicht zu unserer Zeit, nicht wann wir es wollen, sondern zu seiner Zeit. Alles hat sich erfüllt zu seiner Zeit. Alles muss sich erfüllen zu seiner Zeit. Und wir sind so dankbar dafür. Es heißt auch noch weiter. Weiter sagt er von der Zeit, in welcher er den Erstgeborenen wiederum in die Menschenwelt einführen wird. Alle Engel Gottes sollen vor ihm huldigend sich neigen. Und in Bezug auf die Engel heißt es zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber in Bezug auf den Sohn, dein Thron, o Gott, steht fest in alle Ewigkeit. Und der Stab der Gerechtigkeit ist der Stab deiner Königsherrschaft. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzwürdigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, mit Freudenöl gesalbt vor deinen Genossen. Und ferner, du hast in Anfang, Herr, die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst und sie werden alle veralten wie ein Gewand. Ja, ist das nicht wunderbar? In der Tat, alles wechselt, alles ändert sich. Aber eins oder einer ändert sich nicht. Das ist unser Herr. Er bleibt, der er war. Er ist am Anfang gewesen, er ist der Erste, er ist der Letzte. Und das sind so kostbare Worte, wenn man sie hier liest. Du aber bleibst. Und sie werden alle veralten, wie ein Gewand, wie man einen Mantel, wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Ist das nicht etwas Wunderbares? Das sind doch herrliche Worte, Brüder und Schwestern. Aber ich dachte so, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir im Glauben stehen und wenn wir zu ihm festhalten, dann werden auch wir mit ihm da sein für alle Ewigkeiten. Das ist ja das Herrliche daran. Alles andere wird vergehen. Alles andere hat einen Anfang und hat sein Ende. Aber diejenigen, die an ihm glauben, was sagt unser Herr da? Sie werden leben, auch wenn sie sterben. Ist das nicht herrlich? Und dafür sind wir so froh und so dankbar. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre werden kein Ende nehmen. Brüder und Schwestern, das ist ein herrlicher Trost. Und sollten wir nicht zu solch einem Gott kommen, sollten wir ihm nicht dienen, die Menschen mögen lachen, ihnen mag es lächerlich vorkommen, wie in jenen Tagen, so auch in unseren Tagen. Sie haben ihn abgelehnt in jenen Tagen, sie lehnen ihn ab in unseren Tagen. Aber liebe Brüder und Schwestern, wir sind so froh, dass er uns gerufen hat, dass er uns angenommen hat, dass wir sein Eigentum geworden sind für die Zeit und für die Ewigkeit. Und darum können wir nicht anders wie seinen Namen erheben und ihm danken und preisen. Dann wurde mir aus dem Evangelium Markus einige Verse groß. Hier kamen die Schriftgelehrten aus dem 12. Kapitel und die reden hier mit dem Herrn vom Vers 28. Da trat einer von den Schriftgelehrten hinzu, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander verhandelten. Und da er wusste, dass Jesus ihnen treffend geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht dieses Gebot. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot steht höher als diese beiden. Ist das nicht etwas Wunderbares? Liebe Brüder und Schwestern, derselbe Herr ist geblieben. Dieselben Worte, die er zu den Menschen in jenen Tagen geredet hat, sie haben ihre Gültigkeit behalten, bis in unseren Tagen. Und ich denke, Bruder Brennan hat immer gesagt, liebt ihr ihn? Liebt ihr ihn? Hat er immer die Menschen gefragt. Aber hier geht der Herr Jesus darauf ein und er sagt, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit all deiner Kraft. Ja, ich denke, es ist nicht nur gesagt, Israel soll es tun, sondern ich denke, dieses Wort ist auch für uns maßgebend. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Und dann haben wir gehört an zweiter Stelle, möge Gott uns in der Tat diese Umgestaltung schenken, dass wir nicht nur Worte machen, sondern dass wir in der Tat lieben können, wie er geliebt hat. Er hat nicht viele Worte gemacht. Er hat in der Tat geliebt, die Menschen. Er ist hingegangen. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sich hingeopfert. Ja, er hat in der Tat gezeigt, was Liebe heißt. Lasst auch uns, ihr Lieben, so stehen und so vor dem Herrn sein, dass wir in rechter Weise ihm dienen können. Gott möge uns weiterhelfen, ist mein Gebet. Amen.
Ich werde mich ganz kurz fassen. Wir haben genug gehört. Und es gibt ja keinen Gottesdienst, in dem Gott nicht zu uns redet. Er gebraucht das Wort, um uns anzusprechen. Und er merkt, wie wir darauf reagieren. Es kann sein, dass wir geschickt genug sind, zu verbergen voreinander, was wir beim Hören des Wortes empfinden und was in uns vor sich geht. Aber es gibt einen, der Herzen und Nieren prüft. Und er uns genau durchschaut, beobachtet. Und der uns helfen möchte, dahin zu kommen, dass wir ihm völlig glauben. Die Frage ist heute nicht, wer an Gott glaubt. Die Frage ist, wer das, was Gott gesagt hat, glaubt. Im Jakobusbrief steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt und du tust wohl daran. Das glaubt auch der Teufel und zittert. Das Wort oder der Begriff Glaube besagt noch gar nichts, wenn nicht dieses Wort und dieser Begriff göttliche Realität in deinem und in meinem Leben werden kann und es durch den Geist Gottes mit göttlichem Leben erfüllt worden ist. Wer glaubt heute nicht? Es gibt noch wenige, die nicht glauben und die glauben trotzdem irgendetwas, wenn auch nicht das, was Gott gesagt hat. Uns geht es hauptsächlich darum, in diesen letzten Tagen zwischen dem Reden Gottes und dem, was Menschen gesagt, gelehrt und überliefert haben, zu unterscheiden. Und es ist der letzte Kampf, der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Überlieferungen und Traditionen und zwischen dem, was Gott geredet und geoffenbart hat. Und weil es der letzte Kampf ist, muss er ein wenig heiß werden, denn es geht ja aufs Ganze, es geht um die Brautgemeinde unseres Herrn. Im Johannesbrief, im 2. Kapitel, von Vers 12 steht, ich schreibe euch, ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Wir haben heute Vormittag schon vom Einleitungswort und dann auch weiterhin bemerkt, dass in den Augen Gottes die Erlösung ein vollbrachtes, vollendetes Werk ist. Und wir sind das Werk Gottes, so haben wir es auch gehört. Es ist nicht richtig, dass gläubige Menschen sich ihr ganzes Leben lang mit der einen Frage befassen und das immer wieder und sagen, Herr, vergib mir. Es kann etwas nicht stimmen. Natürlich müssen wir in Demut vor den Herrn treten. Und ein Mensch, der wahrhaftig ist in seinem Herzen, der würde ja am liebsten auf allen Vieren zum Herrn kommen. Der käme gar nicht so mit erhobener Brust, denn Gott ist heilig. Und wer will vor ihn treten, wer will mit ihm reden? Aber wann werden wir glauben, was Gott in seinem Worte gesagt hat? Denn er spricht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er hat vergeben. Er hat gesühnt. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Wie lange wollen wir das, was eigentlich der göttliche Bestandteil unserer Seligmachung ist, noch in Frage stellen oder gar darum bitten, als habe Gott noch etwas zu tun, das er längst getan hat. Er hat es tatsächlich getan. Und ihr mögt vielleicht bei euch selber denken, ja, warum sehen wir es denn nicht als Realität in unserem Leben? Eben deshalb, weil wir meinen, dass er es noch tun muss. Gerade deshalb sehen wir nicht das vollbrachte und vollendete Werk in uns selber. Heute Nachmittag habe ich das Einleitungswort zum Teil noch mitbekommen, wohl aus Römer 8. Es ging ja um das Offenbarwerden der Söhne oder Kinder Gottes, um die Verwandlung unserer Leiber. Und der Punkt liegt darin, dass wir das Leben Gottes in unserer Seele absterben lassen, weil wir uns um den Leib die größte Sorge machen. Obwohl wir ganz genau wissen, dass wir alle bis auf die Stunde unserer Leibeserlösung in Geduld warten müssen. Und wenn man etwas älter wird, das merke ich ja auch, dann tut es mal hier weh und mal da. Die Dinge sind nicht mehr so, wie sie waren. Und man beginnt mit Gott zu hadern und sagen, Herr, du hast ja gesagt und so weiter. Gott hat vieles gesagt. Unter anderem, ich will dich bis ins Alter tragen, bis du alt und grau wirst. Und dass man sich vor einem grauen Haupte verneigen oder Ehrfurcht haben soll. Gott hat uns nicht ewige Jugend in diesem Leibe versprochen, sondern erst, wenn wir verwandelt sein werden. Und wir machen uns manchmal so viele Sorgen. Ach, der eine hat dieses und der andere hat jenes. Und schon ziehen wir Gott und Gottes Wort in unsere erbärmlichen Zweifel, in die wir selber geraten sind, hinein. Und wo bleibt der Ausspruch, der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Es ist doch der Unglaube und die Zweifel, die uns herunterziehen und uns große Mühe bereiten. Der Glaube kann doch schwimmen, aber der Unglaube, der ist etwas schwer. Oder er beschwert uns und er zieht uns runter. Ich schreibe euch, ihr Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen vergeben sind. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr Jünglinge, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch, ihr Kindlein, geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, ihr Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr Jünglinge, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes dauernd in euch wohnt und ihr den Bösen überwunden habt. Die Apostel haben durch den Geist Gottes geleitet, eine solche Ausgewogenheit gehabt im Austeilen. Sie haben zu trösten gewusst und sie haben auch zu beanstanden gewusst. Der Tadel und der Lob sind immer nebeneinander gegangen. Und so ist es bis in unsere Zeit hinein. Gott tadelt an dir und an mir, was ihm nicht gefällt. Aber er hat auch Zuspruch für uns. Was würdet ihr sagen, wenn dieser Brief an euch gerichtet wäre, falls noch Jünglinge hier sind, ihr habt den Bösen überwunden. Ja, gestärkt würdet ihr von hier gehen und sagen, Herr, ich danke dir für diesen Zuspruch. Aber wenn ihr dann der Meinung wärt, dass der Böse nirgendwo mehr auf euch wartet und dass ihr ihm auf dem ganzen Lebenswege nicht mehr begegnet, dann hättet ihr euch getäuscht. Es ist ein Kampf, in den wir hineingestellt worden sind. Und erst am Ende unserer Laufbahn werden wir den Sieg davon tragen und werden dann gekrönt werden als Sieger mit dem, der ja als der Sieger von Golgatha hervorgegangen ist. Die letzten Verse in Kapitel 2 lauten: Und gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei seiner Ankunft nicht beschämt vor ihm zurücktreten müssen. Auch das ist ein sehr ernstes Wort. Es handelt von der Wiederkunft des Herrn und dass wir nicht beschämt zurücktreten müssen, wenn der Herr kommt, sondern Freudigkeit haben, ihm zu begegnen und dass wir doch bald von Herzen ausrufen könnten: Komme bald, Herr Jesus. Dass es nicht nur geschrieben wäre, dass es uns so werden würde, wie Bruder Brenhim in der Adlerpredigt sagt: Das Nest wird den Jungen so schlecht gemacht. Alles, was darin wohl bekömmlich war, wird hinausgetan und es bleiben nur noch Dinge übrig, die einem überall wehtun. Und er sagte, das hat Gott so eingerichtet, damit die Jungen sich nicht an das Nest hier unten gewöhnen, denn sie sind keine Küken und nicht erdengebunden, sondern dazu bestimmt, in die Höhen hinaufzufliegen. Wenn Gott auch um uns herum Dinge auftreten oder geschehen lässt, die ein bisschen wehtun, mancher Stachel ist ja hier und da. Was soll's? Das könnte bedeuten, hör mal, mein Kind, ich bin im Begriff zu kommen. Ihr habt euch so schön sesshaft gemacht auf Erden, aber ich will euch in meine Herrlichkeit hineinnehmen. Und es ist immer schön zu singen: Von der Erde reiß mich los, mache meinen Glauben groß. Und wenn das so richtig von Gott überprüft wird, dann sind wir nämlich gar nicht losgerissen. Dann haben wir nur ganz schön gesungen. Und wir sitzen wie eine Glocke so schön fest. Und es waren nur Worte. Und plötzlich müssen wir feststellen, der Herr hat ja nur Liebesabsicht mit uns. Meint ihr, er würde etwas geschehen lassen, das unsere Seele Schaden bringen könnte? Absolut nicht. Er wird nur Dinge geschehen lassen, die uns von uns selber, von den Menschen, von der Erde, von den Umständen, von allem drum und dran lösen. Damit unser Singen mit Leben erfüllt wird, von der Erde reiß mich los. Und wenn wir dann losgerissen worden sind, dann sollen wir nicht klagen, sondern Gott danken, denn unsere Heimat ist ja dort in der Höhe. So singt's nicht nur ein Liederdichter, so bezeugt es das Wort Gottes. Hier haben wir keine bleibende Stätte, sondern wir suchen die zukünftige. Und gerade jetzt, und wenn jemand die Verse vorher liest vom Antichristen und von der Salbung, die uns alles lehrt und von der Wahrheit, die uns nicht unbekannt ist, Vers 20, Vers 21 und so weiter, dann hat er das alles zusammengefasst und gesagt: Gerade jetzt, ihr Kindlein, bleibet in ihm. Und da sagt er in Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt
und meine Worte in euch bleiben. Das ist das Geheimnis. Wer in Christus bleibt, in dem bleibt Gottes Wort. Und in wem Gottes Wort nicht bleibt, der bleibt nicht in Christus. Das eine ist mit dem anderen verbunden und nicht mehr voneinander zu trennen. Bleibet in ihm, damit wir, wenn er sich offenbart, freudige Zuversicht haben dürfen und bei seiner Ankunft nicht beschämt vor ihm zurücktreten müssen. Wir wissen, dass es heute noch als Gleichnis steht in Matthäus 25. Zum Hochzeitsmahl und die Tür ward verschlossen. Und dann kamen diejenigen, die töricht waren und klopften an. Sie werden beschämt dastehen an jenem Tage in etwa als bestellt und nicht abgeholt. Und die Heilige Schrift sagt, zwei werden auf einem Bette liegen, einer wird genommen, einer zurückbleiben, zwei auf einer Mühle mahlen, zwei auf dem Felde sein, einer genommen, einer bleibt zurück. Wirst du es sein, werd ich es sein. Wer zieht als Sieger durchs Perlentor? Wer wird in die schöne Stadt Gottes eingehen dürfen? Weiter heißt es im letzten Vers. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennet auch zugleich, dass jeder, der die Gerechtigkeit übt, aus ihm erzeugt oder geboren ist. Ungerechtigkeit ist verbunden mit Gottlosigkeit und Gesetzlosigkeit. Ihr könnt es eigentlich gleich in Kapitel 3, Vers 4 lesen. Hier steht, jeder, der Sünde tut, begeht damit auch Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Auch das müssen wir begreifen. Manche bitten Gott um Entschuldigung, wenn sie sich ein wenig wehgetan haben. Und sie meint, es war schon eine Sünde. Wir sind dahin gekommen, dass wir die Mücken seien und den Elefanten vielleicht verschlingen. Wir müssen begreifen, dass Gott in seinen Worten eine Gesetzgebung erlassen hat. Und das Gesetz ist es, woran gemessen wird, was Übertretung und was Nicht-Übertretung ist. Es gibt keine Übertretung, die nicht vom Gesetz als Übertretung dargestellt wird. Deshalb ist ja auch Christus unter das Gesetz getan worden, um die Strafe, die das Gesetz erlassen hat, auf sich zu nehmen und zu büßen und den Tod zu erleiden. Jeder, der Sünde tut, begeht damit auch Gesetzlosigkeit, denn die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Ich wollte ja schon immer über 2. Thessalonicher 2 sprechen, in Verbindung mit diesen Bibelstellen, über den Gesetzlosen, der sich vom Worte Gottes getrennt, gelöst hat und der in alle Himmelsrichtungen geht, nur nicht nach oben. Und es ist einfach notwendig zu erkennen, dass wir einen festen Anker für unsere Seele haben und sie ist im Worte Gottes verankert. Jetzt noch die letzten Worte aus dem 5. Kapitel von Vers 19. Verzeihung, Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, bewahrt sich. Und Der Böse tastet ihn nicht an. Können wir das glauben? Jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Sünde ist die bewusste, vorsätzliche Übertretung eines Gebotes, eines Wortes Gottes. Und es wird keinen geben, der aus Gott geboren ist, der vorsätzlich oder bewusst ein Gebot oder Wort Gottes übertritt. Wie kann ein Mensch zugleich das Wort Gottes lieben und Gott lieben, es übertreten und nicht halten? Das ist unmöglich. Deshalb, wenn wir solche Schriftstellen lesen, dann müssen wir die dazugehörenden Stellen ebenfalls lesen. Sonst kommen wir in eine innere Not. Und die Verkündigung soll ja dazu sein, uns aus der inneren Not herauszuhelfen und den göttlichen Weg der Erlösung und den Weg der Lösung zu zeigen. Jeder, der Sünde tut, begeht damit auch Gesetzlosigkeit, denn die Sünde ist die Gesetzlosigkeit, die Übertretung des Gesetzes. Und dann, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Das ist hier ohne Wenn und Aber geschrieben worden. Und es gibt keinen Menschen, der hier etwas dazufügen oder wegnehmen könnte. Wer aus Gott geboren ist, in dem bleibt der Same Gottes. Und der Same Gottes ist das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes in uns bleibt und wir es in unserem Herzen bewahren, dann können wir nicht gleichzeitig Übertreter des Wortes sein, das wir in unseren Herzen aufgenommen haben. Vielleicht dazu noch die ersten Verse aus dem 5. Kapitel. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der gottgesalbte Christus, der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Und jeder, der seinen Vater liebt, liebt auch dessen Kinder. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Vieles wäre darüber zu sagen, aber die Liebe Gottes, die unsere Herzen erfüllt, wird ja darin offenbar und schließt das gesamte Gesetz und die Propheten mit ein, wenn wir Gott, unseren Herrn, von ganzem Herzen lieben und unsere Nächsten wie uns selber. Und damit haben wir von Gott die Vollmacht bekommen, das gesamte Wort mit allen Geboten und Verboten zur Kenntnis zu nehmen und auch zu erfüllen aus Gnaden. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Möge auch dieses göttliche Wissen in unserem Herzen allezeit bleiben. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Der Same Gottes ist in uns hineingelegt worden. Und ich habe es oft genug gesagt, es gibt keine Geburt ohne Zeugung. Und es muss eine Vereinigung geben. Und diese Vereinigung muss zwischen der Gemeinde und Christus geschehen, damit der göttliche Same sich ergießen, damit neues Leben in der Gemeinde hervorkommen kann. Es werden weder natürliche noch geistliche Kinder vom Winde zusammengeweht. Es muss eine Vereinigung, eine Liebe Es muss etwas geschehen, damit der göttliche Same hervorkommen kann. Ein Liebesverhältnis Gottes und der Gemeinde. Und in dieser göttlichen Liebe sollen wir gezeugt und geboren werden. Möge Gott doch Gnade schenken, dass wir ihn einmal so richtig tief und innig erleben. Eine Liebesgemeinschaft mit Gott. Ja, dass wir zur ersten Liebe zurückkehren könnten und der Herr aus Gnaden seinen Weg mit uns haben könnte. Seid getrost, so haben wir es gelesen. Der Herr hat überwunden und hat für uns alle gesorgt. Sein Sieg ist auch unser Sieg und aus Gnaden werden wir dort sein. Möge sein Wort und sein Geist in uns ausrichten, was er sich vorgenommen hat. Nachdem das gesamte Wort offenbar geworden ist, muss die gesamte Kraft Gottes offenbar werden. Und der Herr wird es sicherlich nicht daran fehlen lassen. Er wird sich offenbaren. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und vielleicht den Chorus singen. So wie ich bin, so muss es sein.
Vater, wir danken dir für diese Gnadenstunde und für diese Gnadenzeit. Wir danken dir, treuer Gott, dass wir hier weilen dürfen und du mit uns so treulich redest, o Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort uns wieder begegnet ist, auch heute Nachmittag, o Herr. Herr, wir wissen, wir warten nicht vergebens, sondern wir wissen, du hast in allen deinen Willen, o Herr, und dein Vorhaben, Herr. Wir beten dich an. Herr, wir legen dir auch alles hin, o Herr, was einem oder den anderen bewegt, o Herr, und was auch immer sein mag, Herr, in einem oder anderen Herzen, Herr. Du kennst die Not, du kennst die Schwierigkeiten, aber du bist auch imstande, Herr, alles zu wenden, o Herr. Wir preisen dich. Und wir beten dich an, o Herr, und rühmen deinen herrlichen und wunderbaren Jesus-Namen. Ich danke dir besonders für alle Brüder und für alle Schwestern, für alle, die gekommen sind, o Herr, um hier Gemeinschaft mit uns und mit dir zu haben, o Herr. Herr, habe herzlichen Dank, dass wir verbunden sein dürfen in dem Band der göttlichen Liebe, Herr. Preis sei deinem herrlichen Namen. Amen.